Julia.
Hallo und herzlich willkommen. Es heißt wieder Apropos Familie und ich freue mich wieder über zwei GesprächspartnerInnen, muss ich in diesem Fall sagen, die ich heute bei mir habe. Und wir wenden uns einem Thema zu, das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Zumindest für euch war es durchaus herausfordernd, ich will es mal so sagen. Und bevor wir loslegen, stellt euch doch einmal kurz vor.
Hallo, ich bin Julia, verheiratet, Mutter von zwei Kindern.
Und du hast auch den Menschen mitgebracht, mit dem du verheiratet bist.
So ist es.
So ist es, genau. Ja. Du magst dich auch einmal kurz vorstellen.
Mein Name ist David, ich bin 43 Jahre alt. Auch ich habe zwei Kinder.
Mit der gleichen Frau?
Mit der gleichen Frau.
Okay.
Bin darüber sehr glücklich. Ja,
okay.
Genau. Aber der Weg dahin war mitunter steinig.
Wir haben auch noch den kleinen Karl hier. Der kleine Karl liegt vor der Tür, muss man das sagen. Die Tür ist natürlich offen. Wir hören ihn. Karl ist auch wach. Und wir wollen mal gucken, wie lange er uns hier im Gespräch lässt. Wie alt ist Karl jetzt, David?
Karl ist jetzt 9, 3?
Fast 3 Monate.
Okay, ja. Der eine wollte in Wochen, der andere wollte in Monaten.
3. Ja, das sind die Zeichen, die man dann kriegt, ne? Aus dem Off.
Okay, also.
Ja, also irgendwas zwischen 9 Wochen und 3 Monaten.
Gut. Und ein verträgliches Kerlchen, weil er lässt uns im Moment hier ganz in Ruhe. Aber falls ihr den gleich hört, dann müsst ihr nicht erschrecken, sondern dann kümmern wir uns auch um Karl. Julia, wir beide haben uns kennengelernt nach der Geburt deines ersten Kindes. Warum haben wir uns kennengelernt?
Ja, wir haben uns aus einem leider nicht so schönen Grund kennengelernt. Unsere Frieda ist per Notkaiserschnitt auf die Welt gekommen und mir wurde damals im Krankenhaus sofort Hilfe angeboten, also zumindest vermittelt. Ich habe dann erstmal das so ein bisschen von mir geschoben und habe dann aber doch nach, ich weiß gar nicht mehr, 2, 3 Wochen gemerkt, dass ich gar nicht mehr wirklich rund laufe, dass es mir gar nicht gut geht, dass ich eher depressiv bin und auch irgendwie mich gar nicht wirklich über die Geburt so richtig freuen kann, weil sie doch sehr traumatisch war.
Mhm. Kannst du mal ganz kurz und versuchen mal ganz sachlich zu beschreiben, was heißt Notkaiserschnitt?
Notkaiserschnitt heißt, dass ja, quasi Gefahr im Verzug ist.
Mhm.
Also, dass die Geburt, die natürliche Geburt sehr schnell abgebrochen wird und es in einen Kaiserschnitt übergeht. Und man quasi unter Vollnarkose das Kind entbindet und es muss wirklich alles sehr schnell gehen.
Mhm. Die Zahl, die ich dazu habe, ist, dass maximal in 10 Minuten das Kind auf der Welt sein muss. Würdest du sagen, das kommt ungefähr hin?
Also bei Karl auf jeden Fall.
Mhm.
Ich hatte 20 Minuten im Kopf, aber ja, also bei Karl war es definitiv so, dass es 10 Minuten waren.
Mhm. So, und jetzt hast du schon im Grunde genommen ein bisschen erzählt, dass es euch nicht nur einmal passiert, es ist euch sogar 2-mal passiert, dass ihr oder du in der Situation warst, ihr zusammen in der Situation wart, dass es einen Notkaiserschnitt geben musste.
Mhm.
Und nochmal, das muss dann wirklich sehr schnell gehen. Hast du damit im Vorfeld gerechnet, dass das passieren könnte, dass es noch einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Kaiserschnitt geben könnte? Oder war das für dich völlig außer Frage, dass es eine ganz normale, spontane Entbindung werden wird?
Also bei Frieda bin ich da felsenfest von ausgegangen, dass ich eine natürliche Geburt haben werde.
Mhm.
Ich habe mir das auch sehr gewünscht. Und ich hatte eine super Schwangerschaft und war quasi wie so auf dem Zenit angekommen und habe mich riesig auf die Geburt gefreut und war auch, also es hat ja erstmal alles ganz normal angefangen und es war auch ein zeitlicher Rahmen, der wirklich ganz human war, wenn man das manchmal von anderen hört. Und ich war wirklich wie auf so einem Glücksberg. Also auch unter der Geburt dann natürlich sind es Schmerzen und so, aber das hat alles mit Lachgas gut funktioniert.
Mhm.
Und ich habe nicht einmal an einen Notkaiserschnitt gedacht. Mhm. Nicht einmal.
David, wie war das für dich? Also es ist ja so, dass sich die Frauen in der Regel wünschen, ihre Männer begleiten sie bei der Geburt. Ich denke, du hast auch mal an so einem Geburtsvorbereitungskurs diesen sogenannten Partnerabend mitgemacht. Hat es für dich irgendeine Idee gegeben, dass das vielleicht auch nicht so laufen könnte, wie das im Allgemeinen propagiert wird?
Naja, also beim ersten Mal geht man davon nicht aus und das ist auch nicht klug, davon auszugehen, würde ich sagen. Man sollte sich nicht auf alle möglichen eventuellen negativen Ausgänge vorbereiten oder darauf einstellen, weil das ist ja nun mal auch ein Ausnahmefall und deswegen ist das auch nicht klug, das zu tun und ich habe das auch nicht gemacht. Man weiß, dass das grundsätzlich passieren kann, aber damit beschäftigt habe ich mich nicht. Mhm. Und auch nicht, wie das dann im Detail geht. Und dann ist man halt in der Situation doch erstmal überfordert.
Absolut. Wusstest du oder hattest du eine Idee, wie das im Groben geht? Also weil du gerade sagst, nicht im Detail, aber gab es sowas in euren Gesprächen vorher? Was machen wir eigentlich, wenn es nicht so läuft? Oder ist das wirklich was, was ihr zu dem Zeitpunkt völlig ausblenden konntet?
Ich bin nicht mehr ganz sicher bei Frieda, also bei unserem ersten Kind. Kann ich mich da nicht dran erinnern. Beim zweiten Kind haben wir da tatsächlich ja dann das thematisiert. Wir hatten glücklicherweise eine Beleghebamme, die uns vorher halt auch schon ein bisschen begleitet hat und die uns Fragen gestellt hat zur Geburt. Was wünscht ihr euch? Mhm. Welche Art von Medikation, welche Art von Unterstützung? Was ist eure Traumvorstellung und was ist auch die vielleicht, was sollen wir tun, wie sollen wir agieren? Also da haben wir schon drüber gesprochen. Aber da geht es ja dann eher darum, welche Art von Medikation soll gegeben werden? Ist eine PDA eine Option? Ja, nein, so Sachen. Und nicht so sehr, was passiert im Fall von Emergency, ne? Also weil darüber reden wir ja hier.
Ja, genau. Okay, weißt du noch, Julia, ob das für dich überhaupt irgendwie im Kopf war oder ob du wirklich, wie du gesagt hast, so völlig auf diesem Glücksberg warst und gedacht hast, ja, das wird bei mir sicherlich überhaupt kein Thema werden.
Also über Kaiserschnitt schon, dass man vielleicht irgendwann zu einem Punkt kommt, wo gesagt wird, okay, es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Wobei ich auch bei der ersten Geburt zur Beleghebamme schon gesagt habe, also ich möchte unbedingt natürlich entbinden und nur, wenn sie zu mir sagt, wir müssen einen Kaiserschnitt machen, okay, dann machen wir einen. Mhm. Aber über Notkaiserschnitt, nein, ich würde fast sagen, das hat nicht existiert für mich.
Mhm. Okay.
Ich war wirklich so davon überzeugt, dass ich das Kind natürlich zur Welt bringe.
Jetzt wollen wir das auch nicht alles nochmal aufgraben, wie das damals war, aber so ein bisschen müssen wir natürlich schon drüber sprechen. Und ich gebe jetzt hier einfach nochmal so eine Triggerwarnung raus. Also wenn jemand von euch gerade sich sehr betroffen und sehr angesprochen fühlt, vielleicht hört ihr euch das nicht alleine weiter an oder hört euch das zu einem anderen Zeitpunkt an oder macht das auch sogar aus und setzt euch dem jetzt hier nicht so aus, wenn ihr euch da eben sehr angesprochen fühlt. Genau, Notkaiserschnitt heißt, es ist eine Notsituation eingetreten. Die Geburt, die ganz normal angefangen hat und die in einem guten Prozess war, hat sich an irgendeinem Punkt verändert. Hast du noch im Kopf, wie der war oder wann das war?
Also ich weiß, dass ich schon bei einer Muttermundöffnung von 8 bis 9 war und das lief mit dem Lachgas super und ich wusste, dass, also meine Hebamme hat irgendwann gesagt, willst du nicht mal in den Vierfüßlerstand gehen? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich weiß, wenn ich in den Vierfüßlerstand, dann sind wir an einem gewissen Punkt, das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Das wusste ich auch von den Gesprächen vorher mit der Hebamme. Mhm. Dann habe ich gedacht, oh ja, das schaffe ich. Und ich habe dann intensiv weiter das Lachgas veratmet und habe dann gewisse Dinge gar nicht mitgekriegt. Zum Beispiel, dass Friedas Herztöne runtergegangen sind. Mhm. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. David hat das schon mitbekommen und es kam dann die erste Ärztin und dann kam die zweite Ärztin und das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich weiß nur, dass eine Ärztin dann sagte, können Sie sich wieder auf den Rücken legen? Und dann habe ich gedacht, warum soll ich mich denn auf den Rücken legen? Mhm. Läuft doch super. Ich auch noch gar nichts. Und dann wurde mir gesagt, dass die Herztöne, ich weiß gar nicht mehr, wie weit sie runter waren, dass wir auf jeden Fall jetzt ganz schnell einen Notkaiserschnitt machen müssen. Und ja, dann wurde ich noch kurz aufgeklärt. Ich musste noch schnell was unterschreiben und wir konnten uns verabschieden. Und dann ja, war das der Start des Notkaiserschnittes.
David, du hast mehr mitgekriegt. Hast du heute noch Erinnerungen daran, wie das war mit Frieda? Und in der Situation, wo Julia beschreibt, okay, das habe ich gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, aber David hat das mitgekriegt.
Ja, klar. Ich war ja nüchtern.
Du hast das Lachgas nicht mitveratmet.
Nee, genau. Nee. Es wurde mir angeboten, ich habe abgelehnt.
Okay.
Nein,
das
war
mal ernsthaft, wird das angeboten? Nein.
Also irgendjemand hat, ich weiß gar nicht, ob bei Frieda oder bei Karl gesagt, wenn du willst, kannst du auch mal einmal probieren.
So. Mal schnüffeln.
Okay. Ja, genau. Also nicht die ganze Zeit, sondern okay. Aber mal so einmal.
Ich wollte das nur noch mal gerade stellen, nicht, dass jetzt Väter, die zuhören, denken, okay, das ist an mir vorübergegangen, wird keiner Lachgas angeboten.
Ja. Ja. Nee, das wurde tatsächlich einmal angeboten, aber ich habe abgelehnt. Mhm. Nein, es war so, wie Julia sagt, es war alles gut, es war schon auch anstrengend für dich, ne? Aber das ist eine Geburt normal, das weiß man ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Und dann, ja, ging die Herztöne, dieser Monitor im Hintergrund, den konnte ich ja ganz gut sehen und habe da immer wieder ja auch hingeschaut, weil das so, naja, eins der wenigen Dinge ist, die man als Laie dann so als Anker oder als Information heranziehen kann. Ne? Da kann man hingucken, da steht eine Zahl drauf und die ist dann entweder gut oder schlecht. Fragt man dann auch so nach, wie weit ist denn gut und wo fängt schlecht an und so. Und da kam man dann irgendwann halt in den schlechten Bereich und das passierte immer wieder mal, aber da ging es dann auch nicht wieder raus. Und dann, so wie Julia sagt, kam die erste Ärztin, dann hat die eine Zweitmeinung eingeholt. Dann kam, glaube ich, noch ein dritter Arzt. Dann war es dann irgendwie, weiß ich nicht, ob es der Oberarzt oder Chefarzt sogar. Also irgendwie auf jeden Fall waren da mehrere Expertenärzte dann vor Ort in wechselnden Konstellationen irgendwie und unsere Hebamme halt auch. Und ich merkte dann auch, okay, die werden irgendwie nervös und tauschen sich aus und gucken nochmal. Und dann haben sie, glaube ich, nochmal irgendein Mittel irgendwie nochmal was gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Das war also so ein Prozess, der ein bisschen länger ging, vielleicht 10 Minuten oder so in Summe, denke ich mal, bis dann die Entscheidung fiel, nee, wir müssen jetzt hier wirklich den Notkaiserschnitt einleiten.
Mhm.
Genau.
Also erstmal nochmal, weshalb konntest du Herztöne auf dem Monitor sehen? Also ich finde, man muss immer nochmal so ein bisschen erklären, wie geht das? Ne? Also viele stellen sich vor, okay, da ist eine Frau, die gebiert ein Kind und wieso kann man dann die Herztöne auf dem Monitor sehen des Kindes? Womit warst du versorgt, Julia? Wie wurden die aufgezeichnet, diese Herztöne?
Naja, ich hatte ja dauerhaft das CTG.
Genau.
Mhm. Und somit konnte man das natürlich gut beobachten.
Mhm. Genau, das kriegen die meisten Frauen einfach auch umgelegt, mhm, ne?
Genau.
Wenn, bei der Geburt, damit man das eben genau kontrollieren kann, was das Kind macht und wie es dem Kind geht. David, nochmal zu dir, als du gemerkt hast, okay, jetzt werden die Fachleute ein bisschen, wurden die ein bisschen unruhig, wurden die hektisch? Was hast du für eine Wahrnehmung gehabt? Weißt du das noch?
Ja, also man kriegt dann irgendwie mit, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Also so ganz im Detail erinnere ich das jetzt nicht mehr, aber man ist ja sowieso angespannt irgendwie, weil man sitzt seit, weiß ich gar nicht, wie lange war das, 2 Stunden, 3 Stunden neben seiner Frau, die Schmerzen hat und kann eh nicht viel tun, also ist sowieso in so einer latent hilflosen Position irgendwie, möchte gerne irgendwie unterstützen und alles, was man tun kann, ist Händchen halten, so ungefähr, und mal was zu trinken anreichen. Und ja, dann kommen halt, und das ist aber üblicherweise bei uns war das jetzt so, dass halt unsere Hebamme, die mehr oder weniger die ganze Zeit bei uns war, wenn die nicht mal gerade für 2 Minuten oder 5 oder so irgendwo hin ist. Aber im Prinzip war die halt die ganze Zeit bei uns, was auch gut ist, also dass man da nicht alleine durch muss. Ja, und dann kommen halt diese Ärzte, die natürlich, also die war vorher auch schon mal da ne, und hat immer mal wieder so reingeguckt, ne, alles in Ordnung und wie weit sind wir, ne, also so. Mhm. Und das war aber dann immer alles sehr ruhig und abgeklärt und irgendwie routiniert. Mhm. Und das ist dann irgendwann weg, wenn die Tür alle 2 Minuten aufgeht und jemand Neues reinkommt und wie sieht's aus und wo stehen wir und ne, so. Mhm. Dann kriegt man natürlich so ein Gefühl von, boah, hier läuft was aus dem Ruder. Ne?
Okay, also es war so ein Gefühl von, jetzt wird es offensichtlich doch wichtig. Mhm. Also jetzt scheint was anders zu sein als normal. Und dann hast du, Julia, gesagt, dann sind die so schnell geworden und dann haben wir uns verabschiedet. Boah, ich merke gerade, da kriege ich richtig so Gänsehaut, wenn man das so hört, wenn du das so erzählst, dann haben wir uns verabschiedet. Was heißt das?
Ja, man weiß ja, dass es ist eine Notsituation. Mhm. Und man hat das alles noch gar nicht so richtig verstanden in dem Moment. Man steht unter Schock, es geht so schnell. Man gibt sich einen Kuss und hofft, dass man sich ganz bald wieder sieht. Also.
Also das muss man vielleicht dazu sagen, das ist jetzt keine langwierige Abschiedsszene gewesen, ne? Sondern es war, okay, wir müssen jetzt und dann gibt es einen kurzen Kuss und weiß ich nicht mehr, du schaffst das oder irgendwie sowas, ne? Wir sehen uns gleich oder ne? Ich weiß nicht mehr genau, den Wortlaut kann ich mich nicht dran erinnern, aber es war nicht die Zeit dazu, da sich ausführlich noch in den Arm zu nehmen und irgendwie, keine Ahnung, ne? Also es war Gefahr im Verzug. Und das wurde uns auch klar vermittelt.
Ist es für euch das erste Mal so eine Situation gewesen, wo ihr in einen solch bedrohlichen Zustand gekommen seid, dass Gefahr im Verzug war? Also das erlebt man ja normalerweise nicht so oft im Leben, dass man in Situationen kommt, wo man denkt, so jetzt geht es wirklich nur noch in diese Richtung. Ich habe keine Wahl mehr. Ich muss da jetzt durch.
Nee. Mm-mm. Nee.
Hat es vorher nie gegeben, nee. Ne? Mm-mm. Bei dir, David, hat es das schon mal gegeben?
Naja, mein Elternhaus ist abgebrannt.
Oh, okay.
Während wir drin schliefen. Mm-hmm. Also wir sind irgendwann aufgewacht und es war Rauch und so. Mm-hmm. Und das ist so ein bisschen vergleichbar, wobei das nicht, als wir aufgewacht sind und raus sind, war es noch nicht so dramatisch, wie es dann eine Stunde später war, sage ich mal. Also, aber das, da gab es auch kein Hin oder Her. Und also da steht man dann vor dem Haus und guckt der Feuerwehr zu und ist auch ähnlich machtlos wie da in der Kaiserschnittsituation. Ja.
Würdest du heute mit dem Blick von heute, den du hier im Moment hast, sagen, das war etwas, was in meinem Erfahrungsschatz hilfreich war, durch diese Situation zu kommen, dass ich schon mal in einer gefahrvollen Situation war, die ich gut überstanden habe?
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ehrlicherweise. In dem Moment
sicher nicht.
Nicht, ne? Nee. Also in dem Moment ist es einfach Hilflosigkeit. Natürlich ist man geschockt. Okay, weil das hat sich ein bisschen, ich habe es eben gesagt, es hat sich ein paar Minuten angekündigt, aber die volle Tragweite, die ist einem ja nicht bewusst. Also man weiß, okay, hier ist irgendwie was nicht mehr grün, aber dass das Ampellicht hier gerade rot flackert, das ist ja nicht klar, sondern erstmal geht man ja von Gelb vielleicht aus, ne? Oder okay. Von, weiß ich nicht,
dunkelorange,
was auch immer, ne? Ja, aber nicht hier Full Stop und jetzt, ne? Also das ist ja etwas, wo man nicht drauf vorbereitet ist, wo man sich meines Erachtens auch nicht drauf vorbereiten kann.
Nee.
Und ja, da muss man dann durch.
Mhm. Okay, Julia, du hast dann, soweit ich es erinnere, und ich fand, das war damals ein sehr eindrückliches Gespräch mit dir, geschildert, und das wollen wir jetzt gar nicht alles wiederholen, wie sehr du dich ausgeliefert gefühlt hast bei dem, was dann mit dir routinemäßig auch passieren musste. So, also ich kann mich eben noch erinnern, dass du erzählt hast, ich bin dann in den Kreissaal geschoben worden oder in den OP-Saal geschoben worden, und da waren ganz viele fremde Menschen, die ich gar nicht kannte. Alle waren sehr hektisch und mussten jetzt natürlich auch alle schnell handeln, um dein Leben zu retten und natürlich auch das von Frieda. Also das heißt, du bist in so einen Automatismus gekommen, in so eine Abfolge von Handlungen, die natürlich Krankenhausroutine darstellt, die aber für dich ein völliges Ausgeliefertsein dargestellt hat, ne?
Ja.
Das habe ich richtig im Kopf.
Ja. Mhm. Ja, ich habe, ich weiß nicht, ob ich es wiederholen soll, aber ich habe,
glaube ich. Ich glaube nicht in allen Einzelheiten.
Nee, aber das, was ich gesagt habe, war ja, ich habe mich wie ein Stück Vieh gefühlt. Und ich wollte dann auch nur noch weg aus der Situation. Ja. Weil ich habe diese Situation nicht ertragen können. Ich habe nur gedacht, jetzt macht fertig. So. Also ich hatte panische Angst und ich weiß, dass ich zum Anästhesisten gesagt habe, jetzt knips mich aus, weil ich das einfach alles gar nicht mehr mitkriegen wollte. Ich war vollkommen überfordert mit dieser Situation, weil man so eine Notoperation, ich denke, das ist ja bei jeder Notoperation, die gemacht wird, so, nicht nur bei einem Kaiserschnitt, aber wenn eine Notsituation da ist, dann wird so gehandelt, was auch alles seine absolute Richtigkeit hat. Mhm. Aber für mich als Patient war es einfach eine absolute Angst, Hilflosigkeit und ja.
Ausgeliefert sein.
Ausgeliefert sein. Ne? Das geht ja alles so schnell, dass kann man sich gar nicht so vorstellen. Das ist wirklich, ja, für mich war es wirklich traumatisch.
Ja, das glaube ich dir gerne. Und das ist ja dann auch, ne, jeder macht dann seine Arbeit und spielt dann eigentlich auch in dem Moment keine Rolle mehr, wer da liegt, ne? Sondern es geht nur noch darum, Routinen jetzt abzuspulen, damit eben, wie gesagt, Leben gerettet werden kann. Und da hat auch keiner Zeit, was zu erklären oder zu begleiten, das funktioniert eben dann auch nicht so. Und dann bist du ausgeknipst worden, so wie du sagst. Also du bist wirklich in eine Vollnarkose gekommen. Mhm. Als Frieda dann geboren wurde, hast du sie dann sofort bekommen, David?
Ja, also ich bin ja im Kreissaal zurückgeblieben und war dann erstmal, ich weiß nicht mehr genau, aber so eine halbe Stunde oder so alleine. Weil, ja, das, also die wichtigen zwei waren im Kreissaal, im OP, plus all die Ärzte und Pfleger und Co., die halt nötig sind für so eine Not-OP. Und ich war halt alleine in dem Raum, wo wir vorher die 2-3 Stunden schon waren. Und das war auch nicht schön.
Nee, das ist absolut nicht schön.
Weil man natürlich, also wie gesagt, wir haben uns verabschiedet, es gab einen Kuss und dann fährt das Bett raus, die Tür geht zu und dann ist man erstmal alleine. Mit seinen Gedanken, mit seinen Ängsten. Und ja, man ist, wie gesagt, null vorbereitet darauf und macht sich natürlich seine Gedanken. Und auf der einen Seite sagt man sich, okay, wir sind im Jahr 2020, medizinischer Fortschritt ist exponentiell. Wir können wahnsinnige Dinge medizinisch leisten, inklusive künstlicher Knie und, weiß ich nicht, Nierenherztransplantation etc. pp. Also verrückt, was alles geht. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass immer noch Kinder und Mütter sterben unter Geburt. Und die Wahrscheinlichkeiten kannte ich jetzt nicht, sind aber in dem Moment auch relativ irrelevant, weil auch eine Notkaiserschnitt ist ja unwahrscheinlich, aber das hatten wir ja schon erreicht. Also sprich, dass unwahrscheinliche Dinge passieren können, das hatte ich gerade erlebt. Und wie wahrscheinlich jetzt ein total gutes Ausgehen oder ein nicht so gutes Ausgehen ist, das weiß man in dem Moment nicht. Und ja, das beschäftigt einen natürlich, ne? Absolut. Und dann versucht man irgendwie, sich zu beruhigen und zu sagen, na, es wird schon, ne? Das sind alles fähige Leute hier und so weiter und so fort. Und eine Sekunde später kommt der Gedanke, ja, aber das ist in anderen Krankenhäusern auch so und da sterben trotzdem Menschen. Mhm. Dann vergehen die Minuten wie Stunden. Ne? Ja. Zeit kann sehr, sehr relativ sein. Mhm. Und ja, irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube so nach einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie kam dann, also irgendwann kam die Nachricht, ja, das Kind ist da, und es sieht auch soweit okay aus. Mhm. Das ist natürlich dann der erste Moment, wo man dann mal durchatmet, mhm, ne? Und sagt, okay, jetzt eine Stufe weniger eskalieren innerlich. Ne? Mhm. Und dann irgendwann kam eine, weiß ich nicht mehr, Hebamme, Schwester und hat mir Frieda gebracht. Und ich habe sie dann mir auf die Brust legen dürfen sollen, also um dieses Bonding, mhm, halt durchzuführen. Was aber, also auf der einen Seite war das total schön, mhm, sie dann bei mir zu haben und zu sehen, okay, es geht dir gut und die Info auch bekommen zu haben, Julia geht es auch gut, aber die muss jetzt halt versorgt werden, die muss dann aufwachen und so weiter, das wird noch ein bisschen dauern. Mhm. Und dann war es aber so, dass Frieda gesucht hat, die wollte versorgt werden, die hatte Hunger und das konnte ich ihr natürlich nicht helfen. Ne? Also nee, die,
beim besten Willen nicht.
Die kann man sich sehr bemühen, klappt nicht.
Nutzt nichts.
Ne? Und dann hatte ich die halt auf der Brust und sie ist von oben nach unten irgendwie und hat ständig irgendwie und hat dann angefangen zu meckern, zu weinen, weil es nichts gab. War es dann nochmal so eine, ja, so eine Hilflosigkeit war, die in dem Moment wahrscheinlich noch mal schlimmer erlebt habe als sonst, weil man halt vorher auch schon in dieser hilflosen Situation, mhm, war.
Ja, vielen Dank, dass du das so beschreibst nochmal, weil es wirklich an dieser Stelle ja sehr deutlich wird, dass Julia in einer großen Gefahr war, aber da waren eben ganz viele, die gesorgt haben und die gemacht haben und du bist ein ganzes Stück alleine geblieben damit. Und musstest gucken, wie kommst du jetzt da durch?
Genau. So war das.
So war das. Das war ganz schön hart. Jetzt kann man zusammenfassend sagen, es ist alles gut gegangen. Julia hat sich wieder gut erholt. Eurer Frieda geht's gut. Wer hat sich denn im Nachhinein um dich noch gekümmert? Also Julia, du hast ja eben erzählt, du kriegst das Angebot, du kannst Gespräch haben, du kannst dir Unterstützung holen, was ja auch total richtig ist. So, und du kannst heute auch sagen, ja, das war ein traumatisches Erlebnis, da brauchte ich auch Hilfe und Unterstützung. Wer hat dir das angeboten, David?
Kann mich nicht erinnern, dass sich das jemand angeboten hätte. Also natürlich habe ich mit meiner Frau gesprochen, mhm, aber auch an der Stelle habe ich eher für mich die Rolle gesehen, dass ich muss mich kümmern, mhm, statt es wird sich um mich gekümmert. Ne? Mhm. Weil Julia ganz offensichtlich da traumatisiert worden war. Mhm. Und ja, das mussten wir erstmal selber rausfinden. Das ist ja nicht so offen, also ist ja keine rote Lampe, die dann auf dem Kopf auf einmal leuchtet, sondern das muss man ja irgendwie, wenn man einen sehr guten Kontakt zu sich selbst hat, dann geht das vielleicht besser, als wenn man den gar nicht hat. Aber man muss es auch dann immer noch, mhm, erstmal realisieren und sagen, okay, hier ist irgendwas grundsätzlich nicht in Ordnung gerade. Mhm. Und ich habe mich da schon in der, ja, eher in der unterstützenden Rolle gesehen, als, mhm, in der jetzt Hilfe in Anspruch nimmt.
Mhm. Ja. Julia, wie war das für dich? Ich meine, es war ja offensichtlich in dem Moment, dass du noch Hilfe und Unterstützung brauchtest. Einfach auch, um diese Geburtsstrapazen von Kaiserschnitt und so zu verarbeiten. Wie ist dir David vorgekommen? Oder hast du auch gedacht, okay, naja, der war halt dabei, aber er hat es nicht so erlebt. Und das.
Ich habe das ehrlicherweise erstmal gar nicht erkannt, mhm, dass er dadurch natürlich auch eine Art von Traumatisierung hatte. Mhm. Das, ich war so bei mir, ich habe das gar nicht gesehen.
Konntest du auch nicht. Also das wäre auch überfordernd gewesen, wenn du jetzt noch David im Blick genommen hättest.
Nee, ich war so bei mir, das ging gar nicht. Mhm. Und das war dann ja durch Gespräche und als wir das Gespräch mit ihnen hatten, da ist es mir erst während des Gesprächs bewusst geworden, wie schlimm es für David ist. Das konnte ich vorher gar nicht so sehen. Und das ist mir dann auch wirklich sehr nah gegangen, dass mein Partner da auch wirklich ja, solche großen Ängste hatte.
Was habt ihr gemacht, um damit klarzukommen? Also wir hatten das Gespräch, das ist ja das eine, aber die Erkenntnis und der Umgang damit ist ja dann doch, glaube ich, sehr bei euch geblieben, oder?
Ja, also man muss sagen, wir haben wirklich sehr viel geredet. Immer wieder, am Anfang natürlich jeden Tag. Das wurde dann natürlich, aber wir sind ständig in Kontakt geblieben. Also der Austausch, also das ist ja auch so, mal fühlt sich der eine schlechter, dann der andere. Und aber wenn man das dann sofort wieder thematisiert, dann kann man damit viel besser umgehen.
Das heißt, ihr seid beide gut geübt darin, miteinander ins Gespräch zu kommen. Oder hat sich das dadurch auch nochmal verändert?
Das ist auch gewachsen.
Ah, okay.
Ich würde sagen, das ist ein Prozess, ne? Ja. Also wir sind jetzt 10 Jahre zusammen. Und das ist ganz sicherlich nicht von Tag 1 an so gewesen. Das ist eine Entwicklung, die wir jeder für sich gemacht haben oder wo wir mittendrin stecken. Die ist nicht abgeschlossen, würde ich sagen. Die Erkenntnis, wie wichtig das ist, nicht nur, also man muss miteinander reden, das ist eh klar, aber halt nicht, ja, wie ist es? Ja, muss. Ne? Also das ist nicht das, was ich meine, ne? Okay. Sondern wirklich ehrlich die Probleme, die Gefühle, die man in dem Moment gerade hat, auf den Tisch zu legen und sich wirklich ernsthaft, ja, im besten Sinne des Wortes nackig zu machen und zu sagen, okay, was, wo hakt es gerade oder wo ist es gerade auch toll? Das geht ja in beide Richtungen, aber ja, damit, also das musste ich lernen. Es ist nicht so, dass ich das von klein auf an aus der Wiege gelernt habe. Und ich glaube, du auch nicht. Aber das ist etwas, woran man selbst und auch die Beziehung wächst. Also da ist wirklich jedes Gespräch dieser Art lässt einen am Ende größer zurück, als man da reingegangen ist. Man kann sogar sagen, diese Belastung, was eine wirklich ernsthafte Belastung ist, hat dafür gesorgt, dass wir uns weiterentwickelt haben.
Das heißt, ihr habt so im Laufe der Zeit für euch gelernt, damit umzugehen? Und vielleicht hat auch ein bisschen beigetragen, dass Frieda sich gut entwickelt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also Frieda ist gesund, ist ein Sonnenschein. Also das hat natürlich dazu beigetragen. Aber das ist wirklich dann die Zeit, die es auch macht. Ich habe da jetzt erst wieder vermehrt dran gedacht, als ich wieder schwanger war.
Genau, ihr beiden seid nämlich dann trotz dieses Ereignisses sehr mutig geworden und habe gesagt, okay, das versuchen wir noch ein zweites Mal. Jetzt ist auch der kleine Karl hier bei uns, der hat sich draußen gemeldet und sitzt jetzt ganz kuschelig auf Mamas Arm. Ja, und wieder eine traumhafte Schwangerschaft?
Ja, wieder.
Wieder eine traumhafte Schwangerschaft, wie schön. Und als es diesmal so auf die Geburt zuging, wart ihr oder warst du da, Julia, wieder auf dem Glücksberg oder war das diesmal so ein bisschen anders?
Das war definitiv anders. Okay. Ich habe mir auch wieder eine natürliche Geburt gewünscht, weil ich wollte doch gerne mal ein Kind eigenständig in Empfang nehmen auf dieser Welt. Aber ich habe auch immer gesagt, wenn es dann so ist, dass es wieder ein Kaiserschnitt werden muss, dann ist es so.
Okay.
Also meine Einstellung hat sich da natürlich durch die erste Geburt geändert. Mhm. Und ich bin da nicht von ausgegangen, mhm. weil dass man das zweimal hat, ist wirklich extrem unwahrscheinlich.
Allerdings.
Aber ich habe trotzdem zwischendurch gesagt, ja, wenn es dann so ist, also jetzt noch nicht mal als Notkaiserschnitt, aber mhm. vielleicht ein Kaiserschnitt, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es so. Mhm. Hauptsache, wir beide sind gesund.
Okay. Und für dich, höre ich gerade so raus, war das total wichtig, dass du das Gefühl hast, ich könnte ein Kind selbst in Empfang nehmen. Also ja. bei vollem Bewusstsein diese ja. ganzen Geburtsprozesse
ja.
erleben und das Kind ja. dann selbst sofort in der Hand haben, auf mir haben.
Ja.
Okay, leider ist es wieder anders gekommen. Das, was du schon sagst, also ihr sammelt die seltenen, ganz seltenen Geschichten, hier gerade in dieser Geschichte.
Ja.
David, wie war das für dich, als sich in der Geburt sowas abzeichnete wie, also an der Stelle wird's wahrscheinlich doch nicht glatt laufen? Hast du das eher mitgekriegt? Warst du angespannter, als du mit in die Geburt gegangen bist? Wie war das für dich diesmal?
Also bei Carla hat sich das ja tatsächlich quasi gar nicht abgezeichnet.
Mhm.
Auch da war alles okay. Es gab so eine Mini-Komplikation, dass der Muttermund irgendwie nach hinten verrutscht war.
Mhm.
Das ist aber überhaupt nicht kritisch bewertet worden von allen Beteiligten. Das war nur ja nervig. Also das ist nicht gefährlich eigentlich. Und es war im Prinzip so ähnlich wie beim ersten Mal. Man sitzt daneben, versucht zu tun, was man tun kann, was aber sehr eingeschränkt ist.
Mhm.
Und ja, man muss dazu sagen, wir waren auch da müde. Also wir waren beide müde, weil wir die Nacht über nicht geschlafen hatten.
Mhm.
Also das ist nicht förderlich, aber da kann man auch nichts gegen machen.
Ich kenne ganz wenige, die ausgeschlafen in ja. die Geburt gehen.
Ja, natürlich. Ne? Aber das ist ja etwas, was zusätzlichen Stress erzeugt.
Absolut, ja.
Ja, und von jetzt auf gleich war klar, also meine Frau blutete.
Mhm.
Und zwar in einem Ausmaß, was die verantwortlichen Kollegen dort sehr schnell hat werden lassen. Und dann ging es holter die Polter. Ne? Also ich habe vorhin von 10 Minuten Anbahnung gesprochen. Hier war die Anbahnung 30 Sekunden.
Wow.
Oder so, also mhm. gefühlt. Ne? Ich habe es nicht gestoppt, aber von ja, hier ist alles grün zu uiuiui, war vielleicht eine Minute, würde ich sagen.
Wow, okay.
Und da war es ja tatsächlich auch so, dass wir uns nicht mal mehr verabschieden konnten. Also es ging nur los, raus, raus, raus. Ja, und dann ging es los.
Okay. Hat dir jemand erklärt, was los ist?
Vor 5 Jahren hätte ich nicht gewusst, was der Begriff Sektio bedeutet.
Mhm.
Das weiß ich mittlerweile, dass das eben Kaiserschnitt ist.
Mhm.
Und wenn der dann fällt, dann wissen sie ja schon, hier geht es wieder nicht in eine gute Richtung.
Mhm.
Es war dann ja sogar so, dass die OP im Kreissaal stattgefunden hat, weil der Transport in den OP schon als kritisch bewertet wurde.
Mhm.
Und ja, da ging es nur raus und los. Und erklärt, nee, du musst jetzt mal hier, oder ich weiß nicht mehr, ob die du oder sie gesagt haben,
naja.
Aber gehen Sie mal raus, setzen Sie sich da mal hin. Ja, und dann sitzt man dort und kriegt einfach nur Hektik mit.
Mhm.
Es war so, dass gerade Schichtübergabe war
mhm.
im Krankenhaus und dementsprechend die ganzen Teams doppelt vertreten waren,
mhm.
was gut war, weil genug Ressource zur Verfügung stand, was aber in meiner Wahrnehmung dafür gesorgt hat, dass, ich habe es nicht gesehen, weil ich nur so einem Vorhang saß, aber es kam alle paar Sekunden jemand angerannt, also außer Atem irgendwie Treppen hoch, Treppen runter, keine Ahnung. Und kam um die Ecken und okay, was ist los? Ne, so, also das kriegt man dann mit. Also es war so, weiß ich nicht, 4-5 Meter von der Kreißsaaltür entfernt, wo ich gesessen habe. Und ja, dann geht halt der Film wieder los. Ne?
Genau, auch nicht gerade beruhigend.
Nee, gar nicht.
Julia, was war los mit dir?
Ja, das wussten wir ja erstmal gar nicht. Mhm. Es wurde erst vermutet, dass die alte Kaiserschnittnarbe aufgerissen ist. Mhm. Das war es aber nicht. Es war eine vorzeitige Plazentaablösung, die Gott sei Dank sehr selten ist. Aber bei mir war es der Fall.
Und deshalb musste auch so schnell gehandelt werden, weil dann wirklich die Versorgung des Kindes nicht mehr gewährleistet ist.
Ja, genau.
Okay. Ja. Karl lacht gerade bei diesen Worten, weil ich mir dann sagen wollte, ja, Leute, das Leben ist ein Abenteuer. Und ich habe es ganz gut am Anfang gleich überstanden.
Ja, super gemacht.
Du wurdest wieder ausgeknipst?
Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich ja wusste, was passiert, konnte ich mit der Situation dann natürlich viel besser umgehen. Ich wusste, dass, also ich muss dem vorweggreifen, als meine Hebamme festgestellt hat, dass ich sehr stark blute, wusste ich sofort, was passieren wird. Okay. Ich habe das wirklich in ihrem Gesicht gelesen, dass es wieder eine Notsektion wird. Und dann, wie David schon gesagt hat, ging alles sehr schnell. Und ich wusste, dass gleich sehr viele Menschen da sein werden. Mhm. Und ich habe mich dann einfach auf die Atmung konzentriert und gedacht, okay, hier macht jetzt jeder seinen Job. Sie haben das schon mal gut gemacht, sie werden das auch ein zweites Mal gut machen. Und ich warte jetzt, bis ich gleich ausgeknipst werde. Und solange atme ich ganz ruhig. Ich versuche ganz ruhig zu atmen, damit alles schnell losgehen kann.
Wow, also das heißt, diesmal warst du nicht so hilflos wie beim letzten Mal, sondern diesmal hast du für dich gut gesorgt?
Ja, das war einfach die Erfahrung, dass ich das schon mal mitgemacht habe, ja.
Naja, und auch eine ganz schöne mentale Stärke in dem Moment, ne?
Ja, also das war dann so, dass ich dann wirklich nur gedacht habe, okay, das muss jetzt so sein. Irgendwas, es war offensichtlich das, was gar nicht in Ordnung ist. Es war viel dramatischer als beim ersten Mal. Und dadurch, dass ich dann auch im Kreißsaal bleiben sollte, habe ich gedacht, okay, also jetzt muss hier wirklich jeder ganz schnell sein und die sollen alles machen, dass sie so schnell sein können wie möglich, ist mir egal wie. Und das hat mir natürlich extrem geholfen.
Auf alle Fälle. Hat dir was geholfen, David? Oder warst du quasi wieder in dem alten Prozess auch ein Stück weit?
Naja, also natürlich denkt man, okay, das habe ich schon mal gesehen. Es war tatsächlich sogar so, hier im Krankenhaus in Soest gibt es 2 Kreißsäle. Und man geht wie so ein T darauf zu und geht nach links oder nach rechts. Beim ersten Mal waren wir in dem linken. Und als wir dann beim zweiten Mal in den rechten gegangen sind, habe ich schon gedacht, okay, besser. Also ich wollte nicht so gerne in den linken. Jetzt sind sie beide kontaminiert in meinem Kopf.
Für das dritte Kind problematisch.
Das gibt
halt einen dritten Kreißsaal.
Ich glaube, das machen wir nicht mehr. Der Prozess ist anders gewesen. Natürlich hat geholfen, dass man weiß, okay, das dauert jetzt eine gewisse Weile und so. Trotzdem war es schwierig und sehr belastend. Zumal, also ich habe eben gesagt, die haben mich so 5 Meter ungefähr weggeschickt. Mit einer Hebammenschülerin, die dann bei mir saß und auch völlig überfordert war mit der Situation.
Ich wollte gerade sagen, die Arme, oder?
Ja, ja. Und dann, ein paar Minuten später, haben sie mich von dort nochmal weggeschickt. Da haben gesagt, geht nochmal um 2 Ecken weiter irgendwie, und also geht nochmal weg. Und das hat mich nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise besorgt gemacht, weil ich gedacht habe, naja, also was ist denn jetzt los? Was kann denn so schlimm sein, dass ich nicht mal hier außerhalb sein soll, darf, sondern noch mal ne, zwei Ecken weiter. Also soll ich was nicht mitkriegen? Weil im Weg sitzen konnte ich mir nicht vorstellen, weil ne, da war einfach nichts, was irgendwie hätte stören können, in meiner Wahrnehmung. Ja, und dann macht man sich halt noch mal mehr Gedanken. Also es war, wie gesagt, meine Frau hat stark geblutet. Und ja, wenn man dann noch mal weggeschickt wird, dann ist es auf eine ungute Art und Weise noch mal eine Steigerung.
Auf alle Fälle. Es ist gut ausgegangen. Letztendlich ist es gut ausgegangen. Hattet ihr danach gemeinsam noch mal die Chance, mit Ärzten, mit Hebammen, mit Schwestern zu reden über das, was da passiert ist, warum das so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, dass es quasi noch mal eine nachträgliche Erklärung gab?
Ja, punktuell. Also unsere Beleghebamme hat sich gekümmert, so gut sie konnte. Und wir haben dann aus vielen Puzzleteilen quasi uns im Nachhinein so ein Bild zusammenbauen können. Also diese Situation war wohl relativ prägend für diesen Tag in der Geburtsabteilung. Uns haben Mitpatienten, andere Mütter und so weiter nachher berichtet, ja, wir waren hier unten und haben das mitbekommen und die haben sich unterhalten und ne, also das war schon etwas Besonderes für die Leute, die dort gearbeitet haben. Und dann hat man halt von den verschiedenen Seiten ja so kleine Puzzleteilchen halt irgendwie bekommen und man konnte sich dann selber das Bild so ein bisschen zusammensetzen, wie das passiert ist, warum das passiert ist, auch wie dramatisch das tatsächlich war. Wir sind wahnsinnig glücklich darüber, dass wir die Entscheidungen so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben, nämlich eine Beleghebamme zu suchen, ins Krankenhaus zu gehen für die Geburt, keine Hausgeburt oder was Ähnliches, oder Geburtshaus oder so. Das hatten wir schon auch mal diskutiert. Das ist ja auch etwas, was gerade so ein bisschen im Trend zu sein scheint, zumindest in meiner Wahrnehmung. Passiert das häufiger im Moment als vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Und das ist auch wunderbar, wenn das funktioniert. In unserem Fall hätte das wahrscheinlich bedeutet, dass einer oder zwei von den dreien, die jetzt hier sitzen, heute nicht da wäre. Und ja, also diese Dramatik, das war in dem Moment, man hat das im Kopf, dass das so sein könnte, aber so richtig verstehen tut man das nicht. Man macht sich natürlich Sorgen, wie gesagt, ne, es könnte passieren, Menschen sterben im Krankenhaus. Aber wie knapp wir da dran vorbeigeschrammt sind, das muss man erstmal verstehen, tatsächlich.
Hört sich so an, als ob das immer noch auch im Kopf arbeitet.
Ist so, ja. Es ist nicht abgeschlossen. Jedes Gespräch hilft, glaube ich. Aber ja, es ist ein Prozess. Also verarbeiten geht nicht in einmal 5 Minuten, sondern das dauert. Aber es ist umso wichtiger, dass man es tut, glaube ich. Also wenn man das wegdrückt und sagt, na, das interessiert mich alles nicht und ich mache da jetzt eine Decke drüber, das kommt wieder hoch.
Das kommt auf alle Fälle wieder hoch. Julia, du hast vorhin einmal gesagt, die Zeit macht ein bisschen was. Ihr habt beide sehr überzeugend darstellen können, dass miteinander reden hilft. Und ich merke so, ich bin ein bisschen erschrocken, als du, David, eben erzählt hast, naja, wir haben uns so die Puzzleteile zusammengesucht. Rein theoretisch hätte ich gedacht, gut, da setzt man sich nochmal zusammen und man klärt nochmal die Situation. Also erklärt sie den Eltern, erklärt vielleicht auch nochmal die fachliche Seite. Ist das jetzt nur so in meinem Kopf oder wäre das auch wünschenswert gewesen? Was denkst du, Julia?
Also ich muss sagen, wir hatten ja wirklich das große Glück, eine Beleghebamme zu haben. Und die hat natürlich sehr viel mit uns geredet. Und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig gewesen und da sind wir auch sehr dankbar. Aber von ärztlicher Seite wäre das schon irgendwie schön gewesen, wenn man da noch mal irgendwie drüber gesprochen hätte. Also ich weiß, dass ich da eine Untersuchung hatte, einen Tag oder zwei Tage nach der Geburt. Und da wurde mir nicht wirklich was erklärt oder so. Das war ein ganz kurzes Gespräch. Ja, sieht alles gut aus. Und ja, war ja eine vorzeitige Plazenta. Also so wirklich ganz kurz und knapp. Das haben wir wirklich nur mit unserer Hebamme tiefer besprochen. Aber das wäre schon irgendwie ja, schön gewesen, wenn da irgendwie sich von Arztseite einer noch ein bisschen Zeit genommen hätte. Die Abschlussuntersuchung hat dann auch eine andere Ärztin gemacht, die ja gar nicht Teil der Geburt war. Die kann da natürlich dann auch das nicht so bewerten. Das war bei der ersten Geburt anders. Da wurde schon anders darüber gesprochen. Das hat jetzt doch, jetzt wenn ich da so drüber nachdenke, das hat schon ein bisschen gefehlt.
Ja, ich glaube, dass man daran sehen kann, dass die Personalschlüssel nicht besser geworden sind. Oder ob sie Schlüssel sind oder einfach die Situation jetzt gerade im Krankenhaus.
Glaubt ihr, dass nach so einer wirklich traumatischen, nach so einem traumatischen Erleben, wie jetzt auch nochmal diese zweite Geburt, dass man von ärztlicher Seite auf Eltern zukommen müssen oder dass Eltern das einfordern müssen und sagen müssen, ey Leute, dann brauchen wir noch, da haben wir Klärungsbedarf.
Also zweigeteilte Antwort würde ich sagen. Wir sind alle erwachsen auf der einen Seite und aufgefordert mitzuteilen, wenn wir etwas brauchen. Das kann man grundsätzlich von erwachsenen Menschen auch erwarten. Gleichzeitig ist es aber so, dass man nicht so richtig Herr seiner Sinne ist und auch nicht jeder ist so informiert, was ihm helfen würde, was ihn jetzt, was er brauchen könnte, was ihm vielleicht sogar auch zusteht. Und dann, selbst wenn man das ist, dann ja, aufzustehen und zu sagen, liebe Leute, so geht das nicht, ich fordere jetzt mein Recht hier ein, ist auch nicht jedem gegeben. Insofern ist es natürlich absolut wünschenswert, wenn von ärztlicher Seite da ein niedrigschwelliges Angebot gemacht wird. Ne? Also auch da gibt es, glaube ich, selbst wenn jetzt ein Arzt gekommen wäre und gesagt hätte, ja, wollen wir da nochmal schnell drüber reden, irgendwie so zwischen Tür und Angel, da würden wahrscheinlich auch viele Leute sagen, ja, nee, passt schon, alles gut. Weil man das, also dafür offen zu sein und zu sagen, okay, das wird mir, also die Erkenntnis zu haben, das wird mir helfen. Und ich bin so nah bei mir, dass ich sehe, ich laufe nicht auf allen Zylindern rund und es wäre gut, irgendwie an irgendeiner Stelle Unterstützung zu bekommen. Das ist sehr schwer, auch wenn man einigermaßen geübt ist, das überhaupt festzustellen.
Okay.
Und ich glaube, viele Leute sind das nicht. Insofern absolut klares Ja.
Wäre gut, wenn da nochmal jemand gekommen wäre.
Ja.
Wie sieht es heute aus? 3 Monate oder ein paar Wochen oder wie auch immer später. haben wir ja hier ein wirklich sehr freundliches Baby. Und um deine Worte nochmal aufzugreifen, David, lauft ihr wieder rund? Lauft ihr auf allen Zylindern rund? Oder ist es immer noch sehr prägend, was ihr erlebt habt?
Also vollkommen rund würde ich nicht sagen. Gerade wenn man jetzt irgendwie, ich habe gestern mit einer Arbeitskollegin telefoniert und mit der hatte ich noch nicht gesprochen. Die hat dann auch gefragt, so was war denn da jetzt los? Und wenn ich dann nochmal anfange, von vorne zu erzählen, merke ich schon so, dass es ja immer wieder mir doch sehr nahe geht. Vor allen Dingen, wenn ich dann so unterm Strich sage, ja, mir ist es vergönnt geblieben, meine Kinder selber zu empfangen. Und da für uns die Kinderplanung definitiv abgeschlossen ist nach diesen zwei Geburten, ja, ist da halt auch natürlich nach wie vor eine Trauer, dass ich das nicht erleben konnte. Dieses Gefühl, wie das ist, ein Kind zu gebären. Weil das war es nicht. Das war wie ein Schnuppern. Definitiv unvollendet, ja.
Ja, das ist so. Bei aller Trauer, die da auch drin steckt, das wird in eurem Leben einfach die Schicksalsspur sein, die bleibt. Das ist anders, als ihr euch das gewünscht und erhofft habt. Und heute sitzt ihr trotz allem hier mit zwei gesunden Kindern, mit einer Beziehung, von der David sagt, die ist gewachsen, auch durch die Herausforderungen, die ihr gemeinsam gemeistert habt. Ihr seid gut im Gespräch. Ihr könnt das, was ihr erlebt habt, auch nach außen tragen. Das heißt, auch das ist euch möglich. Und dann können wir, glaube ich, alle hoffen, dass das eintritt, Julia, was du vorhin schon mal gesagt hast, dass die Zeit ein bisschen für euch arbeitet. Und die Entwicklung eurer Kinder und das Leben, was passiert, wird so abwechslungsreich sein und so inhaltsvoll sein. Und da wird so viel kommen, dass hoffentlich der Schmerz darüber, dass es anders gewesen ist, als ihr es euch gewünscht habt, ein bisschen weniger wird. Aber es bleibt eben Teil der Geschichte eurer Kinder und eurer Beziehung.
Ja, das ist Teil der Familiengeschichte, das kann man so sagen. Aber ja, ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Buddhisten sagen, ohne Schlamm kein Lotus. und das, da ist einfach was Wahres dran.
Ja.
Ja, es ist wunderbar, die beiden jetzt zu sehen. Frieda liebt ihren kleinen Bruder abgöttisch. und ja, er ist wunderbar, er ist so entspannt, ein so entspanntes Kind.
Allerdings.
Jetzt hat er sich erschreckt.
Ja, alles gut.
Wir sind sehr glücklich, so wie es ist. Und wo es hingeht, werden wir sehen. Aber das werden wir dann zusammen entdecken.
Ja, genau. Das ist eigentlich ein schönes Abschlusswort, wobei ich gerne noch mal von euch gewusst hätte, gibt es etwas, was ihr anderen Eltern mitgeben wollen würdet, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen? Denn auch so dramatisch das ist, dass es bei euch gleich zweimal einen Notkaiserschnitt gibt, gibt es ja auch andere Eltern, die in die Situation kommen, dass ein Geburtsprozess anders abläuft als gewünscht und eben durchaus, wenn auch selten, so enden kann. Gibt es irgendeinen Tipp, einen Ratschlag oder irgendwas, wo ihr sagt, okay, das wäre was, das würden wir gerne weitergeben?
Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, also geht in Kontakt miteinander, redet miteinander.
Ehrlich miteinander.
Ja, redet ehrlich miteinander, also nicht, redet miteinander heißt, seid offen und ehrlich, wirklich offen und ehrlich. Dann kann man, dann ist eins und eins nicht zwei, sondern fünf.
Mhm. Okay. Julia?
Unterstützt euch. Also das ist es einfach. Seid miteinander. Mhm. Versucht es nicht mit euch alleine abzumachen. Und wenn nötig, sucht euch Hilfe professioneller Art. Mhm. Gesprächstherapie, was auch immer.
Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso. Also absolut, definitiv immer wieder miteinander reden, was ich schon gerade dazwischen gegrätscht habe, wirklich ehrlich miteinander reden. Immer wieder ehrlich sagen, wie geht es mir? Und auch wenn es dem einen schlecht geht, kann der andere trotzdem sagen, dass es ihm auch schlecht geht. Mhm. Und indem jeder dem anderen mitteilt, was genau die Belastung ist, wird es für beide viel einfacher.
Mhm.
Und ja, sich dann darüber hinaus auch wirklich irgendwie professionelle Hilfe suchen, in Gespräch kommen mit Fachleuten, dass es sehr wichtig.
Mhm.
Ich glaube, das ist der beste und schnellste Weg aus der Situation heraus.
Okay, ich danke euch sehr, dass ihr in dieser großen Offenheit über dieses schwere Thema erzählt habt und eure Geschichte jetzt geteilt habt. Jetzt reicht's auch, Karl. Ich finde, der war sehr geduldig. Ich wünsche euch alles Gute für eure Familie, dass sie wirklich wächst und gedeiht und ihr viele große und kleine Abenteuer miteinander erlebt. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.